Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm um die Adler Mannheim and All Things Hockey. Wie ihr wisst, All Things Hockey heißt bei uns neuerdings auch Eiszeit FM Overseas. Und heute ist es soweit. Die zweite Sendung steht an. Eiszeit FM geht wieder über den Teich. Und über den Teich geht's mit Thorsten. Hallo Thorsten, schönen guten Tag. Beziehungsweise
hallo. Guten Abend. Ja, hallo Sven, schönen guten Nachmittag. Also bei mir jetzt hier fröhliche 14.30 Uhr. Gute ja. Eishockeyzeit mitten in der Woche. Ja, ich freue mich, dass das hier noch eine zweite Folge gibt. Es hat also offensichtlich doch irgendjemanden interessiert. Irgendjemand hat zugehört und ja, machen wir einfach weiter.
Ja, wir machen einfach weiter. Für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben, wir können schon mal sagen, die ist zeitlos. Ihr könnt jederzeit noch mal reinhören. Vorweg noch ein bisschen den Werbeblock. Ihr könnt uns folgen bei Blue Sky, bei Instagram, bei Facebook gucken wir ehrlicherweise nicht mehr rein, unter Eiszeit FM. Ihr könnt Thorsten folgen, @kommissarov95, ne?
Richtig.
Ja, gut gemerkt. Bei Blue Sky, ihr könnt uns Feedback zukommen lassen, Rückmeldungen. Die Rückmeldungen zur ersten Sendung waren sehr spannend. Wir nehmen die gern auf. Für alle, die es nicht gehört haben, was wollen wir hier? Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in Richtung Nordamerika. Thorsten lebt ja in New York, war früher schon mal in Washington, da kommen wir heute auch zu. Und wollen euch so einen Einblick geben in das Eishockey dort vor Ort, wie man das erlebt. Vielleicht auch natürlich in die Fanseele, wollen auch auf Spieler schauen ein Stück weit. Aber wollen jetzt nicht über die dritte Reihe von Tampa diskutieren. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon als Beispiel gebracht. Sondern euch wirklich so einen Überblick geben über das Erleben dort, so einen Überblick über die, ja, wie ist Eishockey in den USA, wie erlebt man es da oder in Kanada. Jetzt haben wir das große Glück, dass Thorsten sehr viel in den Hallen unterwegs ist und dass deshalb, ja, wird euch da gerne mitnehmen, gerne breit mitnehmen. Hört die erste Sendung nochmal, wenn ihr noch nicht dabei seid, Eiszeit FM Overseas. Und es gibt eine Regel, Thorsten, an die werden wir uns heute halten. Soweit
richtig. Schon beim letzten 45 Mal. Minuten. Länger geht's nicht.
Ja, wenn alte weise Männer miteinander reden, dann muss man eine Zeitschiene einbauen. Das heißt, keine Folge, wir reden in keiner Folge länger als 45 Minuten und die starten jetzt. Wir haben es letzte Mal, Thorsten, als Thema noch drauf gehabt. Moritz Seider und die Washington Capitals. Da kommen wir gleich zu. Aber, also Moritz Seider spielt nicht bei den Washington Capitals. Aber meine erste
Noch Frage, nicht.
Noch nicht. Kommt vielleicht noch. können wir ja nachher mal drüber reden. Aber aktuelles Thema müssen wir zumindest kurz ansprechen. Mittwoch, 4. Dezember, parallel führen übrigens die Eisbären mittlerweile mit 13-0 gegen die ZSC Lions.
Ja, ich kann nicht sagen, dass ich das schlimm finde. Ja, für die, die letzte Folge nicht gehört haben, ich bin ja ein Eisbär im Exil hier in New York, aber natürlich verfolge ich das auch noch und habe demnächst auch ein bisschen Heimaturlaub in Deutschland und werde da natürlich auch ein paar Eisbärenspiele gucken. Ja, also liebe Adler, nicht böse sein.
Ja, da kam halt keine einzige böse Rückmeldung dazu, kann ich jetzt sagen. Insofern.
Ja, ich glaube, die schlimmen Zeiten sind, glaube ich, auch vorbei.
Ja, zumal wir ja über NHL reden.
Richtig, das kommt noch dazu.
Worauf ich hinaus wollte, ist, die NHL hat dieses Jahr was Neues. Statt All-Star Game Mitte Ende Februar gibt es dieses Jahr ein Four Nations Turnier. Es nehmen teil Schweden, Finnland, Kanada und die USA mit den besten Spielern aus der NHL. Es ist also eine Veranstaltung der NHL. Und heute werden die Kader verkündet, die kompletten. Es gab eine Vorauswahl bei der Vorankündigung. Man kann das Ganze auch als Vorbereitung auf Olympia 2026 sehen, dann in Mailand. Also wer hin will, man kann sich, glaube ich, jetzt schon beim IOC registrieren. Meine Frage ist natürlich, Thorsten, interessiert das vor Ort gerade überhaupt jemanden oder ist das ein reines Hockey-Bubble-Thema?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selbst in der Hockey-Bubble noch keinen getroffen, der sich dafür irgendwie ausreichend...
Hallo, hier, du sprichst mit einem.
Ja, aber also ich habe, also mal von dir abgesehen, habe ich hier in keiner Halle, man spricht ja da auch mal mit den Leuten über alles Mögliche, da war jetzt noch niemand dabei, der gesagt hat, und dann ist ja nächstes Jahr auch noch dieses tolle Four Nations Turnier. Also mag jetzt daran liegen, dass ich jetzt nicht an den Orten war, wo das stattfindet. Also kann sein, dass es in Boston und Montreal Leute wirklich gibt, die sich dafür interessieren und die sich darauf freuen und die sich da vielleicht auch schon mit Karten eingedeckt haben. Aber also hier in New York, und ich war jetzt auch neulich in Detroit und ich war auch in Toronto, und an der Westküste ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass es da keinen interessiert hat. Aber also so die große Vorfreude habe ich nicht mal in der Hockeyszene gesehen. Und hier so in sonst, glaube ich, interessiert es überhaupt keinen. Also da ist ja schon schwierig, die Leute überhaupt dazu zu bewegen, sich für die NHL zu interessieren. Aber ich glaube, dieses Four-Nation-Turnier ist hier überhaupt noch nicht angekommen. Das ist auch noch gar nicht groß beworben irgendwie. Also ja, vielleicht geht das jetzt los, wo die Kader verkündet werden. Vielleicht geht dann auch so eine gewisse Vorfreude los, ist denkbar. Aber so, dass jetzt hier so elektrisierte Spannung wäre, deswegen kann ich nicht sagen.
Tatsächlich frage ich mich, ob ich da so ein Freak bin bei dem Thema, weil ich da tatsächlich ich habe da einfach große Lust drauf. Ich bin kein Freund von diesem, da können wir jetzt ja auch drüber reden, All-Star-Wochenende.
Ja, das ist ja hier auch, das wurde ja hier eigentlich auch eher so als, selbst bei den Spielern ja weitestgehend als lästig irgendwie angesehen. Ja. Und es ging ja bis zu dem, als dann die Drohung war, das in Edmonton stattfinden zu lassen, da gab es ja dann auch postwendend die Drohung von den Spielern nicht zu kommen. Also jedenfalls von einigen, die gesagt haben, wenn hier mal eine Woche frei ist in so einer Saison, dann fahre ich mit Sicherheit nicht nach Edmonton. Also mit der Maßnahme, das da letztes Jahr in Florida zu machen, haben sie es natürlich für den Februar ein bisschen attraktiver gemacht. Da sind einige dann doch wohl mit Familie und so ganz gerne hingefahren. Mhm. Aber ja, es gab so das Gerücht, nächstes Jahr Edmonton. Und dann gab es also postwendend auch sofort einige Spieler, die gesagt haben, das könnte vergessen, dann habe ich eine Verletzung.
Ja, zu Recht. Ja. Also es hat ja auch, also der Mehrwert für das Ganze ist ja extrem gering. Ich glaube, es gibt mittlerweile richtig gutes, also die NHL zahlt wohl ganz gut für die Spieler, die da sind. Aber man hat das dann irgendwann mal umgeschifft in so ein 3-gegen-3-Turnier. Und das ist irgendwie echt... Das ist ziemlich lahm. Also All-Star-Games sind durch die Bank. Also die NFL hat das ja in der Woche vor dem Super Bowl in dieser Ruhepause mit dem, wie immer der Bowl heißt.
Die ja, NBA, aber das ist ja so genau so ein Quark. Das interessiert ja überhaupt keinen, da eine Woche vor dem Super Bowl. Die Leute, die Super Bowl spielen, sind nicht dabei. Ja, also das sind ja potenziell die Besten. Also das will auch überhaupt keiner sehen. Und die Spieler nehmen das überhaupt null ernst. Also das sieht man schon wieder, wie die da ins Huddle gehen. Das ist, also ich habe mir das auch mal angeguckt. Das Ding ist komplett für den Eimer. Also das ist halt so ein klassisches Ding. Da haben sie irgendwann mal die Rechte ans Fernsehen verkauft und jetzt müssen sie es halt machen.
Also. Was man aber sagen kann, was aus dem Sattel geht, und ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt, ich hatte mal geschaut, weil es mich einfach interessiert hat. Es gibt ja bei diesem Four Nations Turnier dann eine Vorrunde und die ersten zwei spielen nochmal das Finale gegeneinander. Und das Finale findet in Boston statt. Ich habe geschaut nach Kanada, USA, und die Ticketpreise waren 400 irgendwas Dollar unterm Dach in Montreal in der Halle. Mhm. Im Bell Center und Unterrang 2000 Dollar. Und da langst du dir dann schon etwas an den Kopf und denkst so, okay, zahlen das die Leute wirklich?
Ja, ich habe da so meine Zweifel. Zumal das ist auch so ein bisschen so eine Erkenntnis aus den Outdoor-Games hier. Da gibt es immer sehr viele verschiedene Preisschemata. Und ich bin mir sicher, dass die Dauerkarteninhaber von Montreal deutlich besseres Angebot haben, weil die werden also deutlich weniger zahlen dafür.
Die kriegen etwas Entschädigung für die letzten Jahre, meinst du?
Richtig. Ja, also das holen die Veranstalter hier, glaube ich, schon immer raus. Und ich hatte das letztes Jahr, also mit meinem, also da war ja hier im letzten Frühjahr, war ja das Outdoor-Game hier im MetLife Stadium bei New York, wo dann ja Rangers gegen Islanders gespielt haben und Devils gegen Philadelphia, also alle drei New Yorker Clubs irgendwie beteiligt waren. Und da gab es also von allen Vereinen dann irgendwie Sonderangebote zum Schluss, weil 80.000 Plätze musst du halt auch erstmal verkaufen. Aber der erste Impuls war halt auch so, nehmen wir mal 500 Dollar für den günstigsten Platz. Hat natürlich dann auch überhaupt nicht geklappt. Am Ende wäre man, glaube ich, wenn man es am selben Tag gekauft hätte, irgendwie für 80 reingekommen. Also immer, da muss man immer ein bisschen gucken. Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob da wirklich sehr viele Leute sind, die dann wirklich die 2000 bezahlen. Mag sein, dass das der ein oder andere auf Firmenkosten irgendwie macht, weil das ist ja hier auch so, die ganz teuren Plätze sind ja in der Regel, werden die ja von irgendwelchen Firmen gebucht, die das dann auch irgendwie wieder von ihren Ausgaben absetzen können.
Ja, habe nur gesehen und gedacht so, okay, wen wollt, mein Gedankengang war so, ich habe das gesehen und gedacht, wen wollt ihr in die Halle kriegen? Also das war so sehr, wie soll ich sagen?
Ja. Also wobei man natürlich auch sagen muss, Montreal ist ein teures Pflaster. Also da ist Hockey schon teuer. Das hat da halt einen hohen Stellenwert und da muss man schon ganz schön bezahlen. Also ne? Also es gab ja mal diese alte, das ist noch so in den 10er Jahren gewesen, da gab es diese lustige 100-Dollar-Regel und dann war so das so von Süden nach Norden, also wenn man mit 100 Dollar in Miami, also in Sunrise vor der Halle stand, dann konnte man also wunderbar auf der Geraden sitzen und noch ein Bier und einen Hotdog trinken und hatte noch irgendwie 20 Dollar über. Und je weiter man nach Norden kam, bis Montreal, wurde man dann für diese 100 Dollar auf dem Parkplatz ausgelacht, weil man glaubte, dass man dafür in diese Halle reinkam. Ja, so. Und ja, so ein bisschen ist das, glaube ich, immer noch so. Wobei inzwischen auch Florida teurer geworden ist. So ein Stanley Cup kostet halt.
Ja, da ist ja, wie soll ich sagen, die haben auch Zuschauer mittlerweile. Also früher, ich erinnere mich noch an Zeiten, da waren die Panthers so... Also wollen sie nicht vorbeikommen, bitte kommen sie in die Halle.
Ja, die haben im Einkaufszentrum früher Freikarten verteilt. Das war so ein riesiges Einkaufszentrum davor.
Ja.
Und das galt so unter Hockeytouristen, galt das so als der Geheimtipp, einfach so 2-3 Stunden vor dem Spiel da in diesem Einkaufszentrum rumzulungern. Und dann hattest du eine hohe Chance, dass dir da irgendeiner eine Freikarte für den Oberrang in die Hand gedrückt hat. Ja. Und ich habe da mal telefoniert, das war auch schön, die hatten eine sehr gute Kundenbetreuung, ich hatte mir eine Karte bestellt und dann hat mich echt einer angerufen und hat gefragt, ob ich Nino irgendwie mehr haben möchte, weil ja, eine Karte ist ja irgendwie komisch, hast du so nach dem Motto, hast du keine Familie, kann ich sonst noch was für dich tun? Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, wie sieht's mit dem Parkplatz aus, kann man den auch vorbuchen oder so? Und dann sagte der, wow, du bist aus dem Norden, oder? Ich sage, ja, merkt man es? Ja, weil Parkplätze kosten bei uns nichts. Schön.
Aber das ist ja auch geändert haben mittlerweile.
Das dürfte sich jetzt auch geändert haben. Aber auch da ist immer noch, man kann immer noch umsonst auf diesem Einkaufszentrumsparkplatz parken. Aber es gibt halt Amerikaner, die halt lieber irgendwie 20 Dollar bezahlen für einen Parkplatz, weil sie dann irgendwie 3 Meter weiter dran stehen. Ist halt so. Ja, aber ist eigentlich immer noch ein ganz cooles Pflaster da unten zum Hockey gucken.
Okay, praktische Tipps an der Stelle. Ins Einkaufszentrum gehen, schauen, dass der Gegner nicht so attraktiv ist. Und parken, ihr wisst jetzt wo. Ich bekomme übrigens noch Post von den New Jersey Devils, ob ich nicht noch irgendwie irgendwas an Tickets will oder so, nachdem ich mal ein Ticket gekauft hatte.
Ja, also ich habe inzwischen...
Die haben mich weiter sehr lieb.
Also ich habe inzwischen, weil ich ja fast die Liga einmal durch habe, kriege ich also inzwischen von fast allen Vereinen Post hier. Ja, gut.
Ja.
Ist ganz lustig.
Dann lass uns aber doch mal zum Moritz Seider kommen jetzt tatsächlich. Wir haben ihn, glaube ich, letzte Sendung irgendwie permanent angekündigt und dann haben wir nicht drüber gesprochen, beziehungsweise.
Er ist der 45-Minuten-Regel zum Opfer gefallen. Sagen wir es, wie es ist, weil die alten Männer sich nicht zurückhalten konnten oder nicht auf den Punkt gekommen sind, sagen wir es mal so. Also jetzt Moritz Seider.
Moritz Seider, wir können auch über die Detroit Red Wings insgesamt reden. Also. Seider, nochmal für alle, die erste Sendung noch nicht gehört haben. Ich war ja im Oktober in New York, da haben wir uns persönlich getroffen und hatte dort die Möglichkeit, mit Seider zu sprechen, rund um das Spiel der Red Wings bei den Rangers haben sie
gespielt. Bei den Rangers war es,
Bei den Rangers, die Eltern erinnern sich noch, Madison Square Garden.
Rangers noch gewonnen haben.
Ja, als sie noch ein Team waren, wo noch nicht die Frage war, ob sie bluffen oder tanken oder was da los ist. Ich dachte tatsächlich, wir reden heute Abend vielleicht auch drüber, wer der Trainer wird. Aber da warten sie anscheinend doch noch. Aber insgesamt, seit der Vertrag unterschrieben, 7 Jahre, 8,5 Millionen pro Jahr. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen in der Presse dazu. Wie siehst du ihn eigentlich so als Spieler? Jetzt mal abgesehen vom Typen, wie siehst du ihn als Spieler?
Also ich muss sagen, habe ihn ja noch in Mannheim spielen sehen, als, wie alt war er, 17, mit dem Gitter und so. Und da war ja schon eigentlich, wenn man so ein bisschen zum Eishockey geht, konnte man da ja schon sehen, was das für ein Talent ist. Also der ist ja nicht umsonst hoch gedraftet worden. Und ich habe ihn jetzt die letzten 2 Jahre immer mal so bei den Islanders oder irgendwo gesehen und war jetzt neulich auch in Detroit. Gegen Boston haben sie da gespielt und ich bin beeindruckt. Also ich bin wirklich beeindruckt. Wie alt ist der jetzt? 24, 25?
Ja, 23, glaube ich.
23, ja. Also wie der, obwohl er ja eigentlich noch relativ jung ist, spielt er ja jetzt schon eine ganze Weile hier. Und die Ausstrahlung, die der auf dem Eis hat, dieses Selbstbewusstsein, was der hat, wie der eingesetzt wird in Überzahl, Unterzahl, immer dann, wenn es eng wird, wie der auch Anweisungen gibt, wie alle machen, was er vorgibt. Irre. Also eine unglaubliche Entwicklung. Und ich glaube, man kann sagen, wenn man mal 3 Seitel rausrechnet, ist der, glaube ich, der beste deutsche Eishockeyspieler, den es im Moment gibt. 3 Seitel hat eine andere Rolle, das muss man halt auch einfach so sehen. Der ist wahrscheinlich der Beste, aber auf jeden Fall ist er der beste deutsche Verteidiger. Also das ist, glaube ich, außer jeglicher Frage. Und der Stellenwert in Detroit vom Seiler, man muss nur eine Sache dazu erzählen. Die haben eine sehr, sehr schnieke, schmucke Halle. Was mir da super gefallen hat, ist, die haben ganz viel so Exponate, die sind natürlich ein Traditionsverein, Original Six und so weiter und so fort, und haben so aus ihrer langjährigen Geschichte sehr viele Exponate, die auch teilweise aus der alten Halle rüber und irgendwelche Wandgemälde abgebaut und da wieder angebaut und also ein Gedöns. Und da gibt's unter anderem eine Vitrine, in der die ersten Handschuhe, mit denen Moritz Seider seine erste NHL-Saison gespielt hat, ausgestellt werden. Und dieser Tag, wo er sein erstes NHL-Spiel gemacht hat, ist als ein Meilenstein der Geschichte der Detroit Red Wings da dargestellt. Ja? Also mehr muss man eigentlich nicht wissen, welchen Stellenwert der da einnimmt inzwischen. Der ist die Zukunft. Ja? Das sagt dann da auch jeder. Wir werden irgendwann wieder Cups gewinnen, weil wir unter anderem so eine Leute wie Moseider haben hier. Also das ist absolut irre.
Ja, kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es war auch, das Spiel in Detroit war, oder das Spiel in New York, Entschuldigung, war der Tag, wo Seider sozusagen drei Jahre davor, genau an dem Tag hat er sein NHL-Debüt gefeiert. Hm? Ja. Und es gab keinen Journalisten, der nicht eine Frage genau zu diesem Jubiläum stellte. Also sowohl beim Morningskate, wo ich dann war, als auch nach dem Spiel in der Kabine, dann auch im Gespräch mit dem Coach. Es kam immer das Gespräch auf Seider und die Bedeutung auch. Es wird jetzt ein bisschen länger bei mir. Du kannst, glaube ich, wenn du was zu trinken holen willst, kommt jetzt zu dem Punkt. Die Bedeutung, die er hat, ist riesengroß. Er hat an dem Abend im Madison Square Garden 26 Minuten Eiszeit gehabt. Ich glaube, über 26:15 oder so. Vollkommen jenseits von Gut und Böse, was der fressen muss.
Ja,
total. Der Coach sagt auch, er ist wichtig, aber und er ist sozusagen, wir verlangen viel von ihm, aber er weiß auch, dass wir viel von ihm verlangen und er weiß auch, warum wir viel von ihm verlangen. Und da kommen wir dann an einen Punkt, den ich kritisch sehe, und zwar nicht auf Seider als Spieler, auf die Person können wir dann gleich nochmal gucken. Er hat letzte Saison war er mit der einzige Spieler oder war der einzige Spieler in der Liga, der sowohl 200 Blocks hatte als auch 200 Hits. Oder mehr als 200 Blocks und 200 Hits.
Das ist schon verrückt.
Und ja, was total irre ist, das sind ja fast 3 pro Spiel, also im Schnitt beides. Das muss man sich schon mal reintun. Das zeigt aber auch, was für ein Spielertyp er ist. Und mein Kritikpunkt an den Red Wings und wie sie gebaut sind momentan, beziehungsweise was dann auch sozusagen auf das Sportliche kommt, ist, dass ein Spieler, der so eine Spielart hat, der darf nicht dein erster Verteidiger sein, wenn du Powerplay hast. Seider hat sich den Vertrag verdient. Also es gibt eine Folge von Paksu, wo sie drüber diskutieren, wo es einer von den beiden sehr kritisch sieht, wo er sagt, hey, Norris Trophy, es gab bisher für Seider keine einzige Stimme. Expected Goals versus on Ice ist er einer der schlechtesten Verteidiger in der Liga. Man muss auch sagen, er hat die stärksten Gegner auf dem Eis gehabt gegen sich statistisch letztes Jahr. Aber das Team ist so gebaut, dass sich Seider wirklich melken müssen. Wie eine Kuh bis zum letzten Tropfen Milch aktuell. Weil die Kadertiefe, ich habe dann auch mit einer Journalistin gesprochen, Helen St. James, die auch ein Buch über die Red Wings geschrieben hat, und ich habe damals für einen Text für Mannheimer Morgen sie länger interviewt. Das sind Sachen, die können wir vielleicht nochmal zur Verfügung stellen bei Gelegenheit, wenn ich sie denn endlich mal bearbeite, neben Klammer zu, wo die einfach in höchsten Tönen über ihn spricht. Aber wenn du ihn auf dem Eis siehst und wenn du das Team siehst, dann denkst du, der Spielerseite hat noch ganz andere Stärken. Aber Detroit ist vom Kader her so dünn gebaut in der Spitze. Also sozusagen die Tiefe bricht sehr schnell ab bei den Verteidigern nach Nummer 2. Und im Sturm hast du eigentlich eine Reihe gehabt, die funktioniert noch eine halbe zweite und das war's.
Ja, das ist deren großes Problem im Moment.
Und du hast auch kein Powerplay, das irgendwie funktioniert.
Nicht wirklich.
Und PK sind sie auch nicht besonders gut. Und Torhüter haben sie ein Problem als Help und Fall. Aber mein Thema ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass die Kritik an ihm eigentlich unfair ist, weil er sich komplett in den Dienst des Teams stellt. Stellen muss natürlich auch. Und das Team ihn aber so sehr braucht, dass er ein Stück weit seiner Stärken beraubt wird, weil er einfach alles für das Team aktuell leisten muss. Was natürlich aber auch zeigt, wie gut er eigentlich ist mit seinen 23.
Ja, das ist, aber das ist ja alles, also dass du immer irgendwelche Journalisten hast, die immer irgendwelche Spieler kritisieren, insbesondere natürlich, und das ist auch so ein bisschen so eine amerikanische Eigenart, dass man natürlich immer so auf den Starspieler gerne losgeht und sagt, da muss noch mehr kommen und ja, ich hatte allerdings nicht den Eindruck, dass jetzt so aus Fansicht irgendjemand sagt, bei Mo Seider muss mehr kommen oder so. Also das hatte ich überhaupt nicht den Eindruck. Also,
no way. Auch Helen St. James, also wie gesagt, die Journalistin war heller Begeisterung, was für eine Entwicklung er genommen hat. Und was ich auch sagen kann, abseits des Eises, ich habe damals Seider sein Debüt gegeben, der DL gegen die Düsseldorfer EG. Das war ein Spiel unter der Woche. Hat er, glaube ich, als 16-Jähriger einen Einsatz gehabt, weil bei den Adlern die Bank knapp war. Das war unter Pavel Groß hatte, ist er dann noch, nee. Und ich weiß gar nicht, ob das schon der Pavel Groß war oder davor. Auf alle Fälle erstes Spiel, erste Frage gestellt. Mittlerweile gibt es so den Gag, ich werde meinen Enkeln irgendwann erzählen, dass ich es war, der Mo Seider die erste Frage nach seinem Profidebüt gestellt hat.
Ja.
Aber was ich sagen kann, von der Persönlichkeit her und der Art her, hat er sich null geändert. Und der Zugänglichkeit her und der Freundlichkeit und diese ganze, da gibt es auch andere Beispiele, wo die Nase deutlich höher ist, kann ich sagen. No way. Ich habe ihn dann auch gefragt, wir hatten ja damals Sendungen mit Jake Nagy, wer sich erinnert, ein großer Detroit-Fan, den wir über den Draft kennengelernt haben, damals von Seider. Ich hatte ihn gebeten, ob er mir eine Nachricht an Jake einsprechen kann. Ich hätte, glaube ich, wenige Spieler danach gefragt, aber es war überhaupt kein Thema.
Ja.
Und also Jake hat mittlerweile einen Sohn, der Mo heißt, um das mal auf die Ebene zu bringen. Und einfach mal zu sagen, was das bedeutet. Und Seider sagt aber auch, ihm ist das nicht, er findet das manchmal ein bisschen, ist ihm das fast zu viel, also wenn Tiere nach ihm benannt werden oder so. wie ist das eigentlich, Detroit? Ist das noch Hockey Town oder kriegen die jetzt Probleme? Weil die Lions sind ja im Football aktuell ganz gut.
Ja, aber die bleiben natürlich Hockey Town. Also natürlich ist im Moment da Riesenbegeisterung. Also die haben natürlich da auch die Lions sind natürlich im Moment da der große Bringer, aber so Ewigkeiten ist dann auch nicht die Saison in der NFL. Also ich war auf einem Samstagabend da gegen Boston. Das ist natürlich ein Original Six Duell. Das ist natürlich eine coole Nummer. Das war auch voll. Da war jetzt nicht wirklich viel Plätze zu sehen, die frei waren. Und naja, sie gewinnen halt im Moment nicht so besonders viel. Deswegen sind die Leute halt alle nicht so unbedingt so richtig happy. Aber ich glaube, das ist schon ein ziemlich treues Publikum da. Und man muss auch sagen, die haben natürlich auch eine sehr schöne Halle da. Also das hat mir richtig gut
die
gefallen.
Die ist relativ neu, ne?
Muss man die ist von 2017, sagen. Ja.
Und, die zweitneueste in der NHL, oder? Ja, Seattle und so können wir ja.
Ja, gut. Ja, Seattle ist ja auch keine, ist ja keine neue. Islanders ist auch, glaube ich, von 18 sogar erst. Müsste sogar noch ein bisschen neuer sein. Nee, aber die ist wirklich schnieke gemacht. Ja, ich habe die alte Halle nicht kennengelernt. Die war leider schon abgerissen, als ich da ankam. Also da sind sie ja hier in Amerika auch manchmal so richtig fix.
Hallo, ja, Grundstück.
Ja, das genau, ist das ist natürlich. Hallo, das ja, genau. Das ist halt da unten. Die alte Halle war halt am Steve Eiserman Way. Der ist noch da, aber da ist einfach das Messezentrum ein bisschen erweitert worden hier, das Konferenzzentrum.
Haben die John Lewis was Neues hingestellt? Also gibt es jetzt ein John Lewis Denkmal dann von der
das Halle, Denkmal steht, was? Das Denkmal steht in der in dem Konferenzzentrum. Okay. In der Eingangshalle.
Für alle, die sich gerade fragen, Joe Louis, Boxer, einer der besten Schwergewichtler aller Zeiten, die Arena vorher hieß Joe Louis Arena.
Deshalb. Genau. Ja, also das Denkmal ist nicht mitgekommen in die, ja, das ist natürlich auch, da hast du eine Stadt, in der die größten Autofirmen ihre Heimat haben und dann heißt die Arena Little Caesars Arena. Little Caesars ist eine Pizzafirma, also hier so ein Pizzaservice. Ja, also das ist natürlich alles ein bisschen komisch. Es gibt zwar einen Chevrolet-Eingang da, aber da hängt auch dann so ein Chevrolet an der Wand, ist irgendwie auch ganz putzig, aber das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen enttäuschend. Und ich habe also den Aufenthalt da in Detroit gleich noch genutzt und letztes Mal, als ich mit meiner Frau privat da war, das war im Sommer, da waren wir im Motown-Museum, auch eine Empfehlung. Diesmal war ich im Ford Museum. Das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Automuseum, sondern da geht es um amerikanische Mobilität und Technik insgesamt. Da sind also auch Züge und so ein Gedöns. Und da gab es gerade eine Sonderausstellung Eishockey von der NHL. Da ging es also darum, wie schnell und technisch das Spiel geworden ist. Und da fand ich auch sehr spannend, dass sie in diesem Museum dann so bestimmte Spieler herausgehoben hatten. Da gab es dann also so ein Locker von Ovechkin, da gab es mehrere andere und da gab es auch einen von Seider. Auch das fand ich schon symptomatisch irgendwo.
Ich glaube, wir kriegen das hier gar nicht so mit. Also wir hatten es
Crosby, ja in der ersten Crosby, Ovechkin, also so diese Kaliber und dann halt ein Seider daneben. Also das ist hier, das ist schon, also gerade in Detroit ist das, der läuft unter Superstar. Ja, also kann man machen, was man will. Vielleicht auch, weil er halt jung und bescheiden und normal und vernünftig ist. Ja, aber der ist da eine Nummer. Und der läuft in Deutschland, glaube ich, so in der Sportberichterstattung komplett unter dem Radar, ne?
Ja, also wenn du versuchst, einen Cider-Text jenseits des Mannheimer Morgens anzubieten, könnte schwierig werden, kann ich dir aus Erfahrung sagen.
Ja, also der hat noch nicht den Nowitzki-Status irgendwie. Ja.
Nee, den wird er wahrscheinlich auch nicht haben. Wir hatten ja in der ersten Sendung auch über das Thema Eishockey und NHL gesprochen. Passend dazu, die NHL wird im Free-TV ran, hatte ja, also Pro7 hatte ja übertragen ab Februar immer, die letzten Jahre. Das wird es diese Saison nicht geben. Also aktuell hat die NHL in Deutschland keinen Free-TV-Partner. Was so ein bisschen auch einen Status einfach zeigt. Aber das zeigt ja eben auch, wie groß Seider ist. Dort, also was du erzählt hast. Ich muss natürlich, was uns aber hier nicht gleich ist, aber zwei journalistischen Pflichten nachkommen. Die erste Frage ist natürlich Little Caesars Arena. Du hast gesagt, die ist relativ neu. Mhm. Wie ist sie denn so im Vergleich zu dem? Du kennst ja Deutschland auch ein paar Hallen. Was ist da anders? Oder ist das einfach, man geht rein, setzt sich hin und alles bekannt?
Nee, also der Innenraum an sich, das unterscheidet sich natürlich alles nicht so wirklich. Was bei der Little Caesars Arena ganz, ganz interessant ist, das ist im Grunde genommen so ein Raum im Raum. Also der Außenumlauf, der wird begrenzt rechts und links durch Bürohäuser. Und zwar sind die so 8 Stockwerke hoch. Ja, und da geht dann praktisch die Decke von der Arena weiter und man ist in so einem riesigen Atrium. Ja, und das macht's halt irgendwie, das macht's irgendwie schick. Ne? Und die haben halt dann in dieses Atrium, was da so einmal, so dreiviertel rumgeht, haben die halt auch aus der alten Arena so ihre Denkmäler und alles mitgenommen. Ne? Und das ist wirklich schnieke, ne? Also ja. das hat unheimlich viel Atmosphäre. Und dann natürlich das Übliche, wir sind in Amerika, es wird halt viel mit Licht und Musik gearbeitet und so. Ne? Und ja, das hat mir gut gefallen, hat mich beeindruckt. Also das ist nicht dieses, ich gehe jetzt in so eine Veranstaltungsarena, das hat halt eher so Anmutung von einem Museum oder von einem architektonischen Gesamtkunstwerk. Das ist echt eine, also war cool, muss ich sagen.
Nee, klingt spannend, auch dahingehend, dass man es geschafft hat, die Historie zu bewahren. Die zweite ja. journalistische Pflicht, der ich natürlich nachkommen muss. Sandwichpreise. Ich habe noch nie, glaube ich, so zu einem Punkt so viel Rückmeldung bekommen, wie zu meinen Sandwiches in Madison Square Garden für, was waren es, $24, glaube ich.
Ja, also da ist Detroit auch, da merkt man halt, das ist halt nicht so ein Schickimicki wie in Manhattan.
Erstaunlich, also
es, ja. Ja, es gab ein Stück Pizza für, ich glaube, $8 oder so. Das ist für solche Arena ist das ein Schnäppchen.
Ja.
Also dafür gibt es hier im New Yorker Umlauf genau nichts. Also doch, ich glaube, ein Keks. Nee, also bei.
Doch
bei
ein den, Wasser, aber du kannst es nicht da, nachfüllen. Also ja, Soda genau, waren, glaube ich, $8, aber ohne Refill. Ja,
das genau. Und bei den Devils kannst du dir so ein Cookie kaufen. Der kostet, glaube ich, 8,50. Ja. Aber es ist ein großer, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also das ist nicht jetzt ein kleiner Keks, sondern das ist eher so ein Armbrotkeks. Ja, also ja, und das war so eine Pizza und das andere war auch alles so im Bereich so $10-12. Also wirklich wohltuend günstig im Vergleich zu anderen Arenen. Ja.
Also Leute, Detroit ist eine Reise wert. Wir werden da weiter drüber reden.
Absolut. Also da muss ich ehrlich sagen, dass Detroit ist, wobei ich habe auch wieder deutsche Fans gesehen. Also es ist nicht so, dass man nicht fast überall, wo man ist, auch irgendwie Fans mit deutschen Trikots sieht. Ja. Also selbst in Anaheim gab es welche. Also ja, es sind immer mal deutsche Fans unterwegs. Das scheint eine gewisse Faszination zu haben, diese NHL. Komisch.
Ja, Eishockey-Fans, komische ja. Typen, die sowas komische. Machen. Und noch komischer sind die Typen, die darüber reden, denke ja. ich immer wieder.
Genau.
Ja, nee, war auch in New York so. Dann bist du irgendwie weiter und hast du so, dann hast du jemanden im Nationalmannschaftstrikot gesehen und Straubinger habe ich gesehen.
Ja.
Ja, aber über Eishockey-Plan und so weiter können wir gerne nochmal bei Gelegenheiten näher, weil ich glaube, Detroit hat kein Team, was die nächsten Jahre Contender werden kann, ehrlicherweise, weil ich glaube, dass da viel schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Und der Eiser-Plan müsste, also Steven Eiserman, der ja die Lightning, die Tampa Bay Lightning zu einem Cup-Champion gebaut hat, ja. über Jahre, sollte ja das gleiche auch in Detroit machen, unter anderem eben in der Baustein Seider. Und für mich sieht das aktuell weit entfernt davon aus und die Saison zeigt es auch. Ja, also Playoffs wird es auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht geben. Wobei, ist noch lang zu gehen, aber...
Ja, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Ich glaub, vor allen Dingen,
weil natürlich da auch, also es ist ja ohnehin, glaube ich, unstrittig, dass es im Osten schwieriger ist, in die Playoffs zu kommen als im Westen, weil die Konkurrenz ist halt mörderisch. Ne? Also das ist schon echt eine harte Nuss. Und ich meine, alle spekulieren immer auf diese beiden Wildcard-Plätze, weil die ersten drei da jeweils, da ist schon immer relativ viel vergeben irgendwie, ne? Also da hast du schon immer das Gefühl, das ist relativ schnell vorbei in den Divisions. Also
ja, also jetzt wo Florida auch wieder seine Stärke entdeckt hat, natürlich nach der Saison vor 2 Jahren, wo sie dann halt ins Finale, Finale marschiert sind, aber
also das ist in der Atlantic ist das halt eine harte Nuss, weil wenn die Maple Leafs mal ausnahmsweise so spielen, wie man das ja bei ihrem Kader eh denkt, Florida als Titelverteidiger, dann hast du Boston, die mit ihrem 100. Jubiläum jetzt auch langsam aus dem Arsch kommen, dann hast du Tampa. Buffalo ist auch so eine Mannschaft, wo du jedes Jahr sagst, na, dieses Jahr könnten sie es vielleicht gerade so reinschaffen.
Ja, das sind diese drei Teams.
Ja?
Das sind diese drei Teams, wo du jedes Jahr denkst, diese Jungen. Ja. Detroit, Ottawa, Buffalo. Und es kommt keiner irgendwie mal rum.
Und Montreal ist so der schlafende Riese, wo du auch sagst, Mensch, da ist so viel Geld, da müsste es eigentlich immer nur darum gehen, ob sie Erster oder Zweiter werden. Und auch die schaffen das immer irgendwie, auch Spieler zu holen, die dann immer bei ihnen schlechter werden.
Also, redest du von Mannheim? Viel Geld? schlafender Riese müssten Erster oder Zweiter werden und holen Spieler, die bei ihnen schlechter werden. Das kenne ich irgendwo.
Das ist natürlich so ein bisschen das ist ein bisschen eine Gemeinsamkeit. Ja. Wobei, jetzt mal ehrlich, also für eine deutsche Eishockeymannschaft eine Gemeinsamkeit mit Montreal, das ist ja aber toll, oder?
Ja, beim Blick auf die Tabelle weiß ich nicht, ob ich die dann gemeinsam haben möchte. Blick auf die Tabelle. Ich gucke auch gerade auf die Uhr. Wir haben schon drei Viertel, wir sind schon wieder mit zwei Dritteln durch. Wir sind schon im Schlussdrittel angelangt.
Ja, so ist das im
Leben. Deshalb werden wir nicht alles durchkriegen zum Thema. Ja, wie immer. Das behalten wir uns auch bei. Wir werden Themen schieben. Wir haben noch die Themen aus der ersten Sendung liegen. Wenn alte Herren reden. Sehr schön. Ich finde es großartig. Also, wir hoffen, ihr habt auch Spaß da draußen, weil wir haben Spaß, kann man an der Stelle wirklich sagen.
So ist es.
Ich weiß aber gar nicht.
Ganz ehrlich, es ist ja auch, ich meine, wenn du jetzt so eine Reise machst, ich habe mich hier Sonntagmorgen ins Flugzeug gesetzt, bin nach Detroit geflogen, bin Sonntagmorgen wieder zurückgeflogen. Ich könnte da stundenlang drüber reden. Ja, also das sind einfach tolle Erlebnisse und das ist ja auch das, was ich so liebe, weshalb ich auch so super gerne hier bin.
Ja, das ist ja auch das, was wir sozusagen transportieren wollen. Es geht ja, wie gesagt, genau darum geht es, die Erlebnisse, wie nimmt man das wahr, wie findet das statt, was ist ja wie ist es auch emotional, wie sind die Hallen. Das ist so das, was wir ein Stück weit transportieren wollen. Ich habe übrigens auch immer das Gefühl, wir könnten viel, viel mehr machen, als wir aufnehmen, aber irgendwie ist halt auch Zeit und alles.
Über meinen Westküstentrip haben wir noch nicht mal ansatzweise geredet, aber
den nehmen wir dann mit ins Vorbei. Wir können ja dieses Jahr vielleicht nochmal. Aber worüber wir jetzt auf jeden Fall noch reden müssen, ich würde vielleicht so, also es gibt diese Saison zwei große Themen der NHL. Das eine Thema lautet, wer holt den Stanley Cup vor der Saison? Und die andere Frage war, du hast es vorhin so schön gesagt, schafft das oder schafft das nicht?
Ja, das ist die große Frage. Ovechkin und der Rekord von Gretzky. Das ist natürlich, also wenn man es mal so, als ich angefangen habe, so mit NHL gucken und alles, da war Gretzky schon fertig und der hatte diese, was sind es, 894, ne?
894, ja.
894 Tore und da war eigentlich so die allgemeine Meinung, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Es wird nie wieder einen Spieler geben, der so viele Tore in seiner Karriere schießt wie Gretzky. Und ich hätte das bis vor anderthalb Jahren auch immer noch unterschrieben. Und dann kam irgendwie Alexander Ovechkin dem Ganzen immer näher. Und eigentlich war der ja auch so, wenn man mal ehrlich ist, so ein bisschen über den Zenit schon raus. Aber der hatte jetzt in dieser Saison auch mit einem etwas buckeligen Start dann doch so, auf einmal ist der wieder in so einen Flow gekommen. Also es gab mal Zeiten, wo wirklich Ovechkin eine Trefferquote hatte, dass dieser Punkt auf dem Eis, so in Höhe der also linke Seite, Bullikreis, das nennt sich auch Ovis Office. Das Büro von Ovechkin, weil von da aus hat der eine Quote, Tore zu schießen, ist unglaublich. Ja, also
Darf ich kurz eine Statistik an der Stelle reinbringen, weil die habe ich heute gesehen und gedacht.
Du bist der Statistikfreak. Ich bin da nicht so der große Freak.
Ich bin ja auch der Mann, der beruflich den ganzen Tag auf Zahlen schaut, deswegen tobe ich mich da gern aus. Powerplay-Tore Ovechkin. Also das ist so wahrscheinlich gefühlt 90% genau diese Situation, die du beschrieben hast. 316.
Ja, weil du musst einfach als Capitals-Mannschaft musst du es einfach schaffen, den Puck einigermaßen unfallfrei in Ovis Office zu kriegen. Und dann hast du eine Chance, die unglaublich, ich glaube, die liegt irgendwo bei 50%, dass daraus ein Tor entsteht. Ja? Und ich habe die schönste Geschichte dazu ist Tim Thomas, der ja mal der Superstar-Torwart von den Bruins war, den man nach so einem Spiel fragte, sag mal, du hast jetzt aus dieser Position von dem Ovechkin diese Saison schon vier Dinger kassiert. Was ist denn da los? Und der hat dann so ganz locker gesagt, ja, du weißt ganz genau, was passiert. Du weißt ganz genau, der steht da. Du weißt, der kriegt gleich den Puck. Aber die Dinger sind so schnell und so platziert, dass du den Arm einfach nicht dahin kriegst, wo der Puck einschlägt. Ja? Und das, also faszinierend. Und es klappt wieder. Bis vor kurzem.
Ja, jetzt eine Verletzung, aber um mal so einen Maßstab zu geben, das sind 100 mehr als Gretzky im Powerplay. 100 mehr, also 112 mehr als Gretzky, 105 mehr als Gordie Howe und 99 mehr als Jaromir Jagr.
Ja, es ist.
Es gibt, glaube ich, zwei Spieler oder drei Spieler mit über 250, wenn ich es richtig gesehen habe in der Tabelle. Und Ovechkin steht da mit 316 einfach drüber. Also das ist vollkommen.
Ist vollkommen unklar. Und ich meine, dann muss man ja immer noch sehen, die Zeiten, wo Gretzky gespielt hat, sind natürlich auch noch ganz andere Verteidiger unterwegs gewesen und da sind auch noch ganz andere Torhüter unterwegs gewesen. Ja, also kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug werten, was da gerade passiert.
Ja, wie ist der Stand, weißt du? Also 4 bis 6 Wochen hieß es, dass er ausfällt, ne? Wadenbeinbruch.
Ja, ich hab heute irgendwo auf einer Seite gelesen, er hätte heimlich schon wieder die Schlittschuhe angehabt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, dazu muss man halt auch wissen, der Typ, der ist komplett verrückt. Ja, also das ist ja ein Eishockey-Verrückter. Der wird also wiederkommen, da bin ich mir sicher. Und der wird bestimmt wieder eine Anlaufzeit brauchen. Aber ich glaube, der macht einfach weiter. Ne? Und ich glaube auch, der hat diesen Antrieb, das zu schaffen. Ja, und der wird es schaffen. Also er hat noch diese Saison und die nächste hat er Vertrag. Und er hat ja so ein bisschen so ein Vater-Sohn-Verhältnis zu Ted Leonsis, dem Chef da der Capitals. Und im Zweifel würden die den Vertrag, glaube ich, auch noch verlängern. Also ich glaube nicht, dass sie ihn mit 892 retiren würden.
Ja. Was glaube ich auch. Ich glaube, die drei würden es ihm irgendwie noch hinschieben. Wobei, ich glaube, das ist so das große Thema, dass er, also was es so besonders macht. Also wir müssen uns mal den Zeitraum klar machen. Er wurde gedraftet 2004. Das ist schon ein paar Jahre her. Da waren wir zwei noch jung.
Eindeutig.
An zwei wurde damals, also er wurde an 1 gedraftet, an 2 wurde damals ein gewisser Jewgeni Malkin, kennt man, glaube ich, auch ganz gut gedraftet. Die Spieler an 3 und 4 kennt man dann schon nicht mehr so gut.
Ja, nur wie lange ist Malkin schon raus aus der Nummer, wa?
Ja.
Das ist ja auch so ein, ja.
Also auf dem Level, ja, wobei... Ja. Den haben wir ja immer noch ganz gut, ja.
Ja, aber ich meine, Malkin ist ja jetzt keine bestimmende Figur mehr in dieser Liga irgendwie. Ja?
Nein.
Also, hat er auch mal bessere Zeiten.
Aber meine Frage ist so an dich, du bist ja auch Capital. Lass uns in der nächsten Sendung nochmal über dein Verhältnis zu den Caps länger, gerne ausführlich. Ja. Und es gibt ja auch ein Jubiläum der Caps dieses Jahr, 50 genau. Jahre.
Ja, das hast du ja mit den Caps gemeinsam.
Wow. Hast du schön.
Gute Überleitung,
ich danke dir. Gute Überleitung. Wir reden jetzt über 50 Jahre Sven. Nein, tun wir
natürlich nicht. Ich bin ja sogar älter als die Caps. Also ich darf das ja auch, für mich bist du ja ein Jungspund. Ich bin ja noch einen ganzen Satz älter als die Caps.
Meine große Frage ist aber tatsächlich das Duell Crosby Ovechkin, was wir keine Ahnung wie viele Jahre gesehen haben und wo die Caps, keine Ahnung wie oft, ich will jetzt nicht im Wunden bohren, ich habe die selber jedes Jahr im April als Leafs-Fan, wo die Caps, keine Ahnung, wie oft dran gescheitert sind. Ist das so das größte Duell? Weil ich frage mich, was für ein Duell ist denn momentan vergleichbar in der NHL? Mir fällt tatsächlich keins ein.
Nein, mir auch nicht. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das nicht mehr so personalisiert wird. Das ist natürlich damals eine super Situation gewesen von der ganzen Vermarktung her, dass da erst Ovechkin, ich glaube, Crosby wurde ein Jahr später gedraftet, ne? Mhm. Das waren also die beiden jungen Wilden und da war halt das Tolle, die waren so unterschiedlich, ne? Der Russe und der böse Russe und der auch viel Blödsinn machte und so und dann eben der smarte Kanadier, der auch total lieb war überall und so. Also das war schon echt spannend. Auch Ovechkin hat ja auch ganz guten Rums, wenn er so Leute in die Bande nagelt. Das tut schon, glaube ich, ganz schön weh. Das hast du bei Crosby ja nie gesehen. Crosby ist ja immer eher der elegante Spieler gewesen. Und die konntest du also deswegen so super gegeneinander vermarkten, zumal die ja sportlich dann auch noch beide letztendlich die bestimmenden Spieler ihrer Mannschaften wurden. Ja, trotz so jung. Die sind beide Kapitän geworden, ich glaube so um die 23, 24 Jahre alt. Das passiert ja auch nicht so richtig oft, ne? Und da waren dann halt immer so die Parallelen. Und man muss sagen, die persönlichen,
für damalige Verhältnisse war das ein Kulturbruch, dass die so jung Kapitän wurden.
Genau.
Man muss das nochmal klar machen. Heute kennt man, McDavid wurde jung Kapitän.
Ja, aber nicht ohne die beiden vorher.
Ja.
Also es hätte kein Hischier bei den Devils als Kapitän gegeben, wenn es vorher nicht Ovechkin und Crosby gegeben hätte. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, kein Quinn Hughes,
Ja, weil das ist so dieses, ja, da hat man halt damals gesagt, okay, wir setzen jetzt alles auf diese Karte, ja, und das ist jetzt unsere Zukunft, ne? Und also vielleicht das letzte Mal noch ein bisschen vergleichbar mit Chicago und Connor Bedard. Da hat man auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist jetzt der große Aufbruch. Ob das jetzt was wird, wird sich zeigen. Aber ja, und das war dann letztendlich, interessanterweise war ja dann auch die Statistiken von Ovechkin, die persönlichen, waren ja meistens irgendwie besser als die von Crosby. Dafür hat Crosby halt die Pokale gewonnen, ne? Also Crosby hat ja, ich glaube, 4 davon, ne? Und Ovechkin bekannterweise nur einen. Aber wenn man gesehen hat, wie der den einen gefeiert hat, dann hat er, glaube ich, in 5 Tagen mehr Blödsinn gemacht als Crosby bei allen seinen Cups zusammen. Inklusive Crosby hat ja nur auch noch Olympische Spiele gewonnen. Overtime mit eigenem Tor und so. Also da braucht man sich über den Legendenstatus von Crosby braucht man sich auch nicht unterhalten. Also den hat er definitiv. Der kann jetzt nur, bei Crosby ist jetzt ein bisschen das Problem, er hat natürlich den Zenit ein bisschen überschritten. Das ist im Übrigen bei Ovechkin auch so. Wenn man Ovechkin 2012, 13, 14 hat spielen sehen oder auch 18, wo sie den Cup gewonnen haben, wo der wirklich auf der Blüte war, dann ist er natürlich heute nicht mehr so gut. Ja, aber da ist halt so, der hat halt jetzt die Jagd nach dem Rekord und solange er da noch immer mal so ein paar Dinger nachwirft, wird er auch weiter da der Liebling der Presse bleiben, ne? Das ist klar.
Ja, die große Frage ist ja eher tatsächlich noch, schafft er noch diese Saison oder Anfang? Also mittlerweile gibt es, glaube ich, keine Zweifel mehr daran, dass er ihn schafft. Ist ja meine Wahrnehmung. Letzte Saison war es ja schon so.
Letzte Saison haben ja schon viele gesagt, das schafft er nicht mehr.
Da hattest du auch das Gefühl, dass in Washington so nur noch, wie soll ich sagen, man schleppt das Team so durch und eigentlich geht es nur noch darum, wie den Rekord irgendwie hinzuschieben.
Ja, das war ja das große Problem. Die haben ja auch nach dem Cup-Sieg lange an der Mannschaft festgehalten und haben ja auch gedacht, sie hätten das Fenster offen für noch einen zweiten oder ja, und dann haben sie natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Also 19 haben sie wirklich ein bisschen Pech gehabt. 20 kam dann die Corona, da wo dann die Playoffs da in dieser Bubble in Toronto stattfanden. Und da war dann wohl auch die Caps-Mannschaft die am wenigsten Bock hatte dazu, da in dieser Bubble zu leben und relativ frühzeitig gesagt hat, wer ausscheidet, darf nach Hause.
Frage muss ich dir aber noch stellen zu Ovechkin, weil wir reden dann über die Caps das nächste Mal, wie gesagt, über deinen Fandom.
Ja.
Aber eine Frage noch mit Blick auf die Uhr, weil die letzten Sekunden ticken hier, das Publikum steht schon. Die Nähe von Ovechkin zu Putin, ist das ein Thema in den USA?
So gut wie gar nicht.
In der Betrachtung von ihm?
So gut wie gar nicht. Ja, also das ist so, wenn das mal aufkommt in irgendwelchen Fanforen oder so, dann kommt immer sehr schnell irgendwie, wo kommst du her? Aus Pittsburgh? Ja, du konntest ihn ja noch nie leiden. Punkt, aus Feierabend. Also die Trennung von Politik und Sport ist hier tatsächlich gedanklich auch noch ein bisschen größer. Ja, also hier ist halt nicht so, dass hier irgendeine Mannschaft irgendwelche politischen Vorgaben erfüllen muss oder Vorgaben will ich jetzt nicht sagen, aber so. Also du musst hier als Sportmannschaft auch nicht politisch korrekt sein oder sowas. Und als Ovechkin glaube ich noch viel weniger. Ja? Also Ovechkin ist auch einer, der hat zwar alles mitgemacht, auch wo es hier so um Regenbogenfarben und so weiter geht, aber man hat schon gemerkt, so richtig dahinter stand er auch nicht. Ja, also da ist er ganz Russe, das muss man ehrlich sagen.
Okay, an der Stelle jetzt noch dein Highlight der bisherigen Saison, dann über sozusagen seine letzte Sendung, positiv und negativ. Ich gehe mit meinen vorweg, für mich sind es positiv immer noch die Caps, Nummer 1 im Osten und negativ, da können wir auch gerne mal länger drüber reden, Stützle ist Ottawa Senators, aktuell angeblich alles zum Verkauf, außer Stützle und Tkachuk oder wohl auch selbst Stützle, nach dem Motto, macht uns ein Angebot, weil 45 Minuten sind um.
Ja, mein Highlight, ganz klar, das Spiel der Caps bei den Devils jetzt letzte Woche, dass die Caps gewonnen haben ohne Ovechkin, mit großem Kampf gegen eine wirklich gute Devils-Mannschaft dieses Jahr, die allerdings in den Heimspielen ein bisschen struggelt. Und meine Negativüberraschung im Moment sind die Rangers. die es irgendwie geschafft haben, aus einer sehr guten Mannschaft irgendwie einen merkwürdigen Haufen zu machen, der auch im Moment, ich glaube, für die letzten 6 Spiele haben sie 5 verloren. Unter anderem gegen die Devils zu Hause im Madison Square Garden 5-1. Das tut schon weh. Und man sieht hier in Manhattan schon deutlich weniger Caps von den Rangers als vorher.
Super.
Was ich gut finde.
Ja, von einem Caps-Fan froh, dass er weniger Caps sieht.
Caps von den Rangers.
Großartig. Eiszeit ja. FM Overseas Folge 2. Thorsten, es war mir ein Fest. Wir haben uns tapfer an die Zeit gehalten.
Ja, es hat wieder Spaß gemacht. Wir hätten, glaube ich, auch 3,5 Stunden machen können.
Ja.
Aber der von mir sehr geschätzte Walli hat gesagt, das Coole an diesem Podcast war unter anderem, dass er pünktlich zu Ende geht und er kann Podcasts über eine Dreiviertelstunde sowieso nicht ernst nehmen. Also an dieser Stelle herzliche Grüße an Walli und wir haben uns versucht, wieder dran zu halten. Und vielleicht hat es dich ja wieder gefreut.
Ja, Grüße natürlich auch von mir an der Stelle und wir geben damit raus an euch. Geht's raus, schaut's Eishockey, hört's Eiszeit FM. Nächste Woche kommt wieder eine Adlerfolge, ist zumindest der Plan. Und Eiszeit FM Overseas gibt's auch bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao aus New York. Bye bye.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.